Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist Melanie. Hallo Melanie.
Hallo Nils.
Du bist weit entfernt in Australien, aber die Verbindung steht gut. Wir sehen uns und der Ton hört sich auch sehr gut an.
Ja.
Melanie, vielleicht magst du dich mal eben kurz den Zuhörerinnen vorstellen. Wir kennen uns ja schon länger, aber die da draußen dich wahrscheinlich noch nicht.
Ja, mein Name ist Melanie. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe einen 17-jährigen Sohn und im November 2018 habe ich mitten im Leben die Diagnose Lungenkrebs und zwar im Stadium 4 bekommen.
Also ähnlich wie ich, aber halt 4 Jahre vorher. Also du lebst auch schon 4 Jahre länger mit der Erkrankung. Doppelte Zeit, was mich natürlich auch mal motiviert, ne?
Ja, ich gehöre ja zu den glücklichen Langzeitüberlebenden mit 7 Jahren. Das ist schon besonders bei der Erkrankung, ja.
Ja, finde ich auch. Also bei mir sagen ja immer schon alle, wow, mit 3,5 Jahren. Aber 7 ist natürlich, für mich auch, wie gesagt, ein ganz, ganz eigener Antrieb, das dann auch zu schaffen. Wir wollen heute eine Folge machen, Melanie, so ein bisschen übers Reisen und genauer genommen auch über das längere Reisen, was ja eigentlich gar nicht so einfach ist mit unserer Erkrankung. Also viele von uns bekommen Medikamente, Immuntherapien zum Beispiel auch intravenös oder Chemotherapien. Wir beide bekommen ein TKI, also eine Pille, die wir einnehmen müssen, wo aber die gängige Monatspackung eigentlich nur so 30 Tabletten betrifft. Danach geht's wieder los, also wir brauchen ein neues Rezept, müssen zur Apotheke, was den Reisehorizont so ein bisschen einschränkt eigentlich oder das länger wegbleiben. Du hast das Ganze aber so ein bisschen, ich will nicht sagen übertrieben, aber du hast das jetzt schon so ans Limit gebracht. Für mich absolut Wahnsinn. Du bist nämlich jetzt 12 Monate in Australien oder willst 12 Monate bleiben, ne?
Ganz genau. Ich bin jetzt 9 Monate hier und habe noch 3 Monate vor mir. Ja, und dazu gehörte auch einiges, das zu planen, zu organisieren. Das war nicht ganz so einfach.
Genau, das wollen wir heute hören und das wollen wir heute den Zuhörerinnen auch so ein bisschen rüberbringen, was da alles zugehört. Was war dann eigentlich so, fangen wir beim Grundsätzlichen an, was war so der Grund? Also bei mir ist es ja oft auch so eine Flucht, dass man so rauskommt beziehungsweise nicht erreichbar ist. Ja, natürlich auch eine höhere Lebensqualität. War das für dich auch der Grund oder ein Lebenstraum? Was bei dir so der Grund?
Ja, ich muss dazu sagen, ich war schon 9 Mal in Australien, habe insgesamt 4 Jahre hier gelebt, weil mein Bruder hier seit über 40 Jahren lebt. Das heißt, ich nenne es mal fast meine zweite Heimat. Mhm. Und wir haben schon mal, mein Mann ist Lehrer, der hat ein Sabbatjahr schon mal genommen. Da war unser Sohn Kindergartenkind, da ging das ganz gut. Und dann haben wir das natürlich auch, weil es so gut war, nochmal geplant. Ja, und da kam dann die Krankheit dazwischen. Ja, und als wir es dann nochmal geplant haben für jetzt, genau für diesen Zeitpunkt, hieß es natürlich erstmal mit den Ärzten Rücksprache zu halten. Ja, ob es überhaupt möglich ist, was die dazu sagen aus medizinischer Sicht und so weiter. Da waren einige Gespräche im Vorfeld und zwar weit im Vorfeld auch, die da stattgefunden haben.
Also hat dein Mann jetzt wieder ein Sabbatjahr genommen, praktisch?
Richtig, ja. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, ne?
Ja, also und natürlich auch Lebensqualität, Erinnerung, all das. Aber ja, jetzt verstehen vielleicht die Zuhörerinnen, warum es Australien geworden ist. Also du hast schon eine nähere Verbindung und auch dein Bruder wohnt dort. Ja, fangen wir mal am Anfang an. Was muss ich denn eigentlich bedenken? Also wenn ich daran denke, sind es als erstes die Pillen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Hotel gehe, ich schließe die auch in den Safe ein. Also ich trage die bei mir während des Fluges und sie werden auch sofort im Safe deponiert. Wie hast du das Ganze für 12 Monate geplant?
Ja, ich muss dazu sagen, mein Onkologe war mir immer sehr zugewandt und hat das auch total unterstützt, als ich die Idee zum ersten Mal äußerte. Sagt er, wie ein ganzes Jahr. Wie stellen sich das denn vor? Und überhaupt, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ob da irgendeine Möglichkeit bestehen würde. Und er sagte, ja, dann müssen wir natürlich die Tabletten sammeln, weil ich brauche 13 Mal für einen Monat, um einfach auch ein bisschen Reserve zu haben, Rezepte. Und dann hat er mir netterweise 2-fache und 3-fache Rezepte 1 Jahr lang ausgestellt. Und ja, und das ist ja auch kein günstiges Medikament, wie du weißt, obwohl ich ja den Vorgänger habe von dir, der halb so teuer ist. Du nimmst ja Tagrisso, ich habe Afatinib. Aber dennoch reden wir hier von einer ganz schönen Summe, die da zusammenkommt. Und ich sage ja, da kriegen sie denn da keinen Stress? Nein, sagt er, wenn die Krankenkassen sich melden, dann setze ich mich mit denen auseinander. Und wenn am Ende noch mal 2-3 Päckchen fehlen, dann würde er durch alle Büros laufen und sicherlich noch ein paar Päckchen zusammensammeln können. Okay. Das war natürlich Wahnsinn, ne? Dieses Angebot.
Ja, genau, das ist auch so halblegal. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen sagen. Ja, also frühzeitig mit euren Onkologen reden, frühzeitig mit den Hausärzten reden, vielleicht auch bei der Krankenkasse oder ich würde sagen auf jeden Fall mit der Krankenkasse auch sprechen, wie das möglich ist. Was du gemacht hast, ist natürlich, ja, ist ein Weg, wenn der Onkologe mitspielt, ja, kann man das machen. Ich glaube, so mit meinem Laienhalbwissen ist es, glaube ich, nicht legal, aber ja, du hast es geschafft und hast diese Pillen zur Seite gebracht, um dieses Jahr zu überbrücken. Also du brauchst praktisch jetzt in Australien keine Medikamente, oder?
Genau, also etwas, das ist ja da das, ich habe meine Tabletten davon reichlich und genau wie du, ich horte die, als wäre es Diamant. Ja. Natürlich, also das auch auf der Reise, das war unglaublich. Diesen Koffer im Handgepäck natürlich, den haben wir gar nicht aus den Augen gelassen. Das, da habe ich gedacht, das darf einfach nicht passieren, dass der abhanden kommt. Oder das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen. Und das hätte bedeutet, dass wir uns direkt wieder auf den Weg nach Deutschland machen müssen. Da hängt ja nur mal mein Leben dran an diesen Tabletten, ne?
Ja, genau, da hängt unser Leben dran. Also wenn diese Pause-Taste nicht mehr gedrückt wird, dann wächst der Krebs wieder mit vollem Gaspedal. Und deswegen, ja, passt man darauf auf wie ein Schießhund, ne? Also das ist wirklich, ja, wie du schon sagst, man behandelt das wirklich wie Diamanten. Hast du sonst irgendwas gebraucht? Du, wahrscheinlich, um da durchzukommen, durch den Zoll und sowas, hast du bestimmt einen Schrieb mitbekommen von deinem Onkologen, wenn er schon so nett war, oder hast du die einfach so mittransportiert?
Nee, das war auch noch meine große Sorge, weil Australien ist sehr, sehr strikt und streng mit Dingen, die man mit ins Land bringt. Ich habe mir natürlich ein offizielles Schreiben der Uniklinik mitgeben lassen, wobei das überhaupt keinen interessierte, als die Koffer durchleuchtet wurden. Anscheinend gibt's Leute, die viel mehr Medikamente mitnehmen. Ich sag mal, chronisch kranke Menschen müssen ja zum Teil selbst für 4 Wochen Urlaub einiges mitnehmen. Also das war gar keine Problematik, aber ich wollte auch da auf Nummer sicher gehen, habe das auch vorbereitet. Genauso wie ich musste natürlich alle meine Befunde, habe ich auf Englisch übersetzen lassen, dass auch wirklich einmal von der Grunddiagnose, aber auch die letzten Befunde der CTs und MRTs, Blutwerte, damit ich einfach alles zur Hand habe in Australien und die Ärzte ja auch Vergleichsmaterial haben. Das heißt, natürlich habe ich auch meine Bilder alle mitgenommen. Die CDs von meinen CTs und MRTs des Kopfes.
Bei so langer Zeit, also bei 12 Monaten, hätte ich das auch gesagt. Denn dann würde ich auch tatsächlich alle Berichte mitnehmen. Das ist ja der letzte Arztbrief und die letzten Scans, also CT und MRT, das ist ja gar nicht so viel, sage ich mal. Selbst wenn ich in Europa unterwegs bin, habe ich so einen kleinen Zettel, wo meine Diagnose einmal in Deutsch, einmal auf Englisch draufsteht. Also was ich habe, was ich nehme, so einen kleinen Medikamentenplan auch noch dabei, habe ich mir da zusammengestellt. Und die liegen auch immer, es liegt immer bei den Pillen dann so zusammen, dass falls mal einer beim Zoll fragt, dass ich den Zettel dann hingeben kann und dann können sie sich selber eben ein Bild machen, warum ich das dann überhaupt jetzt alles mit mir rumschleppe. Du hast ja jetzt 9 Monate schon hinter dir. Hast du schon mal einen Arztbesuch gebraucht in Australien?
Ja, auf jeden Fall, weil mein Onkologe hat natürlich gesagt, dass ich das natürlich nur machen kann, wenn ich weiterhin meine Kontrolluntersuchungen mache. Das heißt, ich habe alle Untersuchungen natürlich, ja, sag mal 2-3 Wochen vor der Abreise alles nochmal durchführen lassen. Und ich wusste, ich bin halt im 4-Monats-Rhythmus mit meinen Thorax-CTs und alle 6 Monate wird ein Kopf-MRT gemacht. Das heißt, eins jetzt hier zur Halbzeit habe ich ein Kopf-MRT gemacht und dann habe ich jetzt auch vor 3 Wochen nochmal mein 2. Thorax-CT und auch natürlich Blutuntersuchungen. Das habe ich alles hier machen müssen und das war mir auch klar, das mache ich. Ne?
Kommen wir gleich mal zu dem Wichtigsten. Einmal natürlich, wie hast du die Klinik gefunden? Also schreibt man die einfach so an? Und das Zweite ist, Melanie, wer bezahlt das?
Ja, bezahlen tut das niemand, sondern nur wir. Das ist nicht in der Auslandsreisekrankenversicherung inbegriffen, weil das ja was theoretisch chronisches und vorhersehbares ist. Und das ist halt nicht mit inbegriffen. Und das war uns von vornherein klar. Ich habe natürlich mich im Vorfeld schlau gemacht, welche radiologische Praxis auch, ich sag mal, sich nicht nur mit Schultern und Knien auskennt, sondern spezialisiert auf Lungen ist. Und das ist hier in Australien gar kein Thema. Und ja, das muss ich noch mal einmal einschieben. Wenn der medizinische Standard hier nicht so gut wäre, dann wären wir auch nicht 12 Monate hier. Mhm. Wir wären nicht in ein Land gegangen, wo der medizinische Standard nicht mit Deutschland zu vergleichen ist. Also hier gibt es genauso Experten und und dann habe ich hier meine CTs gemacht, meine MRTs und musste die natürlich selber bezahlen. Jetzt hatte ich aber im Vorfeld auch mit meiner gesetzlichen Kasse telefoniert und gesagt, ja, ich habe ja, wäre ich in Deutschland, hätte ich ja Anspruch auf meine Untersuchungen weiterhin. Mhm. Aber ich bin im Ausland, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass es dann auch erstattet wird. Aber leider, das außerhalb von Europa ist, können die das nicht erstatten. Das geht nicht. Innerhalb Europas ist das manchmal möglich. Und dann war das einfach auch, ist ja keine Frage, die Gesundheit geht vor und dafür muss man halt dann Geld in die Hand nehmen, ne?
Ja, aber interessant, dass es innerhalb Europas möglich wäre. Also auch hier wieder ruhig das Wort oder das Gespräch mit der Krankenkasse suchen und das ganz offenlegen, was man vorhat. Ich glaube, damit kommt man meist am weitesten. Wenn man da absolut natürlich jemanden trifft, der empathisch ist und einen versteht, ne? Aber man hofft ja immer, dass mit unserer Erkrankung und dem vermeintlich kurzen Leben, dass man da so ein bisschen auf Empathie auch trifft, ne? Das hofft man ja immer wieder in solchen Gesprächen.
Ja, was also noch interessant war bei dem Gespräch mit der Krankenkasse, da hat sie mir gesagt, ich soll es auf jeden Fall einreichen bei der Auslands-KV, bei der Reisekrankenversicherung. Und die Ablehnung mit der Rechnung könnte ich versuchen, bei meiner deutschen Krankenkasse einzureichen. Ab und zu sind die gnädig und übernehmen so etwas.
Ah, interessant. Also was machst du dann auch, wenn du zurückkommst?
Du, das Interessante ist, meine Auslandsreisekrankenversicherung hat alles bezahlt. Das ist unglaublich.
Ah, okay. Ja, gut. Also Glückwunsch. Ja,
super. Da haben wir gar nicht mit gerechnet. Wir haben das alles schön eingereicht und die haben bis auf den letzten Pfennig alles bezahlt. Das ist, ja, das war schon toll.
Schön. Dein Bruder ist wahrscheinlich auch ein großer Ausschlag, warum du da bist. Es fühlt sich an wie ein bisschen wie zu Hause, wie dein zweites Zuhause, hast du ja schon gesagt. Wohnt ihr denn auch bei deinem Bruder oder wohnt ihr dauerhaft in einer Wohnung oder also Airbnb oder Hotel? Habt ihr da so ein Nest euch gebaut oder reist ihr umher?
Also das Gute ist, dass mein Bruder hier sogenannter Local ist und hier lebt. Mhm. Er wohnt in einem Hochhaus, in einer sehr schönen Wohnung. Und ich habe von vornherein gesagt, ich würde sehr gern in der Nähe wohnen, damit wir wirklich uns auch mal eben besuchen können. Komm mal eben rüber, ein Spieleabend oder wir essen Pizza zusammen oder was auch immer. Und er hat es dann geschafft im Nebengebäude. Haben wir eine super schöne möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern. Wir können hier einen riesen Poolbereich mit 3 Pools und Spa und Gym und allem benutzen. Ja, ein Riesenglück einfach, dass wir die Wohnung quasi nebenan bekommen haben.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ja. Und dann ist also auch der Arzt und sowas ist nicht weit entfernt. Also auch das ist nahe, wie du, glaube ich, sagtest, ja. Ja, was habe ich noch für Fragen? Also ich bin einfach im Moment so beeindruckt, dass das so reibungslos geklappt hat. Also du hast mir das ja schon erzählt, ich glaube in Köln mal, ne? Wo wir uns gesehen haben, dass du das vorhast. Jetzt, wo du das erzählst, kommt es mir irgendwie einfacher vor, als ich dachte. Also bei mir wirklich wäre jetzt so der Haken halt, wie kriege ich die Menge der Pillen hin? Das wäre so ein Ding. Das hast du gut gelöst mit deinen Onkologen. Aber alles andere hast du jetzt einfach mit deinen Erklärungen ziemlich so weggewischt. Also, weil ich muss sagen, habe so, ja, wegen der Freunde oder Verpflichtungen, die man hier so hat, habe ich das bis jetzt gar nicht so, also länger als 3 Wochen gar nicht so in Betracht gezogen. Aber wenn man dir so zuhört, kriegt man auf einmal Lust, irgendwie mal länger wegzubleiben. Also vielleicht mal probieren, mal 4 oder 6 Wochen so ein bisschen sich heranzutasten, ne?
Ja, also das dürfte, glaube ich, auch mit Tagrisso kein Thema sein. Ich glaube, wenn man offen kommuniziert mit den Ärzten, wenn die da einen Krebspatienten vor sich haben, dann glaube ich, sind die einem schon sehr wohlgesonnen. Also mein Arzt sagt, leben Sie Ihr Leben. Alles, was ich unterstützen kann, unterstütze ich. Und dafür bin ich ihm auch total dankbar. Und es war, also ich muss ehrlich sagen, es war schon in meinem Kopf nicht ganz so einfach. Also ich habe mir schon auch Gedanken gemacht und hoffentlich geht alles gut. Und was ist, wenn in Australien bei einer Untersuchung dann doch ein Befund nicht gut ist? Dann unser Sohn ist halt hier als internationaler Austauschschüler. Dann müsste der hier auch die Schule abbrechen. Wir haben hier einen Mietvertrag von einem Jahr für unsere Wohnung. Ich hätte dann vielleicht Therapien vor mir, statt in Australien am Strand zu sitzen. Also ich bin eh ein bisschen kopflastiger Mensch. Also ich bin da nicht so ganz locker dran gegangen. Und ich bin halt jemand, die da sehr gerne alles akribisch auch plant und organisiert. Und ja, und habe dadurch auch dann ja viel im Kopf gehabt. Hoffentlich klappt auch alles.
Hast du, wir haben gerade schon gesagt, Abbruch, hast du irgendwie so einen Notfallplan im Kopf gehabt?
Was heißt Notfallplan? Mich haben viele angesprochen und gesagt, boah, seid ihr mutig, dass du das machst und mit deiner Krankheit. Da habe ich immer zur Antwort gegeben, erstmal, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und hoffe an das, glaube an das Gute und habe einfach Vertrauen und hoffe, dass es weiter gut ist und wird und bleibt. Und ich habe gesagt, es fliegen täglich Flugzeuge von Australien in Richtung Deutschland. Wenn irgendetwas ist, ich werde ja nicht von jetzt auf gleich nicht mehr transportfähig sein, sondern wenn da ein Befund ist, spürt man es ja oft sogar noch nicht, dann würde ich halt einen Flug buchen meiner Familie und wäre wieder in meiner Fachklinik in Deutschland. Das war so in meinem Kopf, was kann schlimmstenfalls passieren, ja, dass ein Befund schlecht ist und dann reisen wir halt alle drei zurück.
Ja, also war das der Notfallplan. Wenn was ist, wenn was auftaucht, ab in den Flieger und nach Hause. Ja, siehst du, ich hätte viel mehr gedacht. Ich dachte jetzt, und wenn dann Gehirnmetastase und dann kannst du das nicht mehr, kannst dies nicht mehr. Ich hätte mir, glaube ich, also obwohl ich glaube, ja, da so, also gefühlt, wenn wir beide uns jetzt, wir kennen uns ja schon ein bisschen, hätte ich gedacht, wäre ich der Mutigere von uns beiden. Aber jetzt stellt sich raus, dass du eigentlich die Mutigere bist. Also ich hätte tatsächlich viel mehr Bedenken gehabt. Also bevor wir jetzt darüber gesprochen haben.
Ja, also wie gesagt, meine Bedenken waren ja auch nicht unwesentlich. Und wo ich mir auch Gedanken drum gemacht habe, ich denke, es ist bei Tagrisso ähnlich, diese Tablette macht ja auch unheimlich lichtempfindlich. Und die Haut und die Sonne, das kann ja toxisch miteinander wirken. Und Australien, wie wir alle wissen, hier hat die Sonne schon Kraft. Ne? Und einige Monate haben wir einen UV-Index von 12, 13. Und da bin ich auch zu meiner Hautärztin noch mal vorher gegangen. Und da sagt sie, ja, schützen Sie sich, die Australier sind super da drin. Ne, textiler Schutz, Sonnenschutz, Schatten, keine Mittagssonne. Und das klappt erstaunlich gut. Also
schön.
Da war auch ein bisschen Sorge bei mir. Hoffentlich macht meine Haut das so mit. Aber auch das funktioniert.
Gibt es denn, Melanie, auch irgendwelche Fehler, wo du sagst, wenn ihr das machen wollt, bitte vermeidet das? Also ist da auch irgendwas bei euch, was jetzt nicht so hundertprozentig geklappt hat, wo du sagst, hätte ich das mal vorher gewusst oder das hätten wir anders machen sollen. Irgendwie sowas in die Richtung?
Jetzt nicht was Krasses, wo ich sage, boah, das war jetzt total falsch. Also ich hätte es lieber alles lockerer genommen. Also ich bin halt, wie gesagt, ein totaler Planmensch. Ich wäre da lieber noch gelassener rangegangen, obwohl viele sagten, boah, wie gelassen ihr seid. Das ist dann die Perspektive natürlich. Ja, wir hatten ja auch noch eine Sache, die am Anfang war. Ich hatte sehr großen Respekt vor den allerletzten Untersuchungen. Als alle Visa da waren, alles war bezahlt, die Schule, alles war unterschrieben und die Mietwohnung und so weiter. Da habe ich gedacht, boah, wenn da jetzt noch was ist, wow, dann stehen wir aber da. Und genau so war es. Also beim letzten CT hatte ich einen Milchglasherd plötzlich, den ich noch nie hatte. Und dann hieß es, wir müssen eine Bronchoskopie machen, wir wissen nicht, was das ist. Und unsere Flüge waren ja gebucht. Und letztendlich ist es so, dass es wohl nur eine Entzündung war. Wir mussten trotzdem alles absagen. Wir haben die Flüge storniert, wir haben die Schule erstmal wieder abgesagt von unserem Sohn. Aber großes Glück, nach 3 Wochen noch wir haben so ein Low-Dose-CT dann noch gemacht, bevor diese Bronchoskopie stattgefunden hat. Ja, und das große Glück war, dass es dann nicht mehr zu sehen war. Also sind die Radiologen von einer Entzündung ausgegangen und haben dann wieder grünes Licht gegeben, dass wir fliegen konnten. Also das war nochmal sehr, sehr aufregend. Und anspannende Zeit.
Du sagst Kleinigkeit, aber die Flüge abgesagt und Schule, das ist ja gar nicht so eine Kleinigkeit, Melanie. Also, ja, krass. Ja. Aber das kommt oftmals vor, ne? Dass da Kleinigkeiten sind, wo die Radiologen sagen, keine Ahnung, ob das ein Infekt ist oder was auch immer, was das jetzt ausgelöst hat. Gut, dass sie nochmal ein CT, weil eine Bronchoskopie ist ja auch wieder mit Narkose und allem verbunden, ne? Das ist ja auch wieder, ne, ein Eingriff.
Ja, das wollte ich auch eigentlich nicht, weil die sagten, das wäre auch ein großer Eingriff gewesen, weil das so tief in der unteren Lungenspitze war und die haben gesagt, da kommt man schlecht dran. Und da habe ich gedacht, oh nein, jetzt nicht schon wieder sowas. Ne? Aber letztendlich, im Nachhinein ist alles gut geworden. Und wir konnten dann fliegen, mussten halt dann alles nochmal neu buchen und machen. Und naja.
Alles gut gegangen. Melanie, bist du denn die 7 Jahre immer unter demselben TKI, also der zweiten Generation?
Ja, aber mein Verlauf war ja etwas anders als bei dir, Nils. Ich habe ja meine Diagnose bekommen und mein Onkologe hat beschlossen, auf jeden Fall Chemotherapien zu machen, parallel zu meinem TKI. Und zwar 16 an der Zahl. Das war auch kein Spaziergang.
Ui, ja.
Und ja, das war schon, aber ich habe es irgendwie doch im Nachhinein betrachtet, doch ganz gut weggesteckt. Dann kamen noch 2 Monate lang Bestrahlungen, weil ich hatte auch eine Knochenmetastase und Lymphknotenmetastasen. Und ich war auch nicht operabel. Also der Tumor lag so unglücklich, dass er nah an einem wichtigen Gefäß war. Die haben gesagt, da können wir auf keinen Fall operieren. Aber nach diesen Chemotherapien und nach der Bestrahlung wurde er dann operabel. Aber dann sagten die Ärzte, es ist eine große OP, wir müssen den Brustkorb öffnen, das ist nicht minimalinvasiv möglich. Ja, und dann ich habe jetzt eigentlich in 3 Tagen 7 Jahre krebsfrei bin ich. Samstag wird gefeiert.
Ach, schön.
Und ich habe tatsächlich, Nils, kein Rezidiv, kein Progress gehabt. Also das ist schon auch sehr, sehr besonders, das weiß ich. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das bei mir 7 Jahre außer dieser Milchglas-Herzsache alles stabil war.
Ja, finde ich auch. Das ist echt beachtlich. Auch diese Chemo am Anfang, jetzt sind ja Studien rausgekommen, dass das tatsächlich auch was bringt. Also, ne, ich glaube, Mariposa. Ein anderer ist mir jetzt entfallen. Das liegt ja auch so ein bisschen in unserer Therapie. Die Vergesslichkeit kommt ja manchmal zum Tragen. Aber ja, das ist tatsächlich heutzutage gar nicht ungewöhnlich, mit einem TKI und einer Chemo zu starten. Vor 7 Jahren war selbst der TKI ja ungewöhnlich. Also ich weiß noch, dass als ich vor 3,5 Jahren angefangen habe mit meiner TKI-Therapie, dass man da auch von neuartiger Medizin oder ja schon gesprochen hat. Ne? Das kann ich mir vorstellen, wie das bei dir vor 7 Jahren war.
Ja.
Und umso schöner, ja.
Ja, der Arzt sagte damals, ja, ich habe eine gute Nachricht, wir haben eine Mutation gefunden, die EGFR-Mutation und da gibt es ein großartiges Medikament und aber dann sprechen die ja von ein paar Monaten und dann ist die Freude doch schon wieder ein bisschen gedämpft, ne, wenn man dann hört, wie 12, 18 Monate, ich will aber länger leben, mein Sohn ist gerade 10, so, ne?
Ja. Genau, das ist ein Wahnsinnsmedikament, das kann aus 3 Monate 12 machen, ne? So, So in der Art. Ja, und da haben wir echt Glück und da danke ich auch jeden Tag, dass wir ja immer weitere Tage zusammen genießen können, Melanie, in unserer Mutmachergruppe. Und Melanie, was habe ich noch für Fragen zum Ausland? Würdest du das jedem empfehlen? Also ich meine, jeder muss ja selber gucken, ob er das überhaupt will, aber du sagst, es ist auf jeden Fall machbar, oder?
Auf jeden Fall. Also okay, 1 Jahr ist schon krass, das ist mir klar. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mal 2 Monate in die Sonne, ich glaube, das ist kein Thema, wenn man sich gut vorbereitet natürlich. Ne?
Ja, also mich hast du auf jeden Fall. Also ich überdenke das Ganze. Ich gebe ja so noch einen Teil meines Ehrenamts im Januar ab. Also du hast während der Podcast-Aufzeichnung bei mir schon einiges ausgelöst, dass ich denke, ja, das kann man machen, obwohl ich natürlich sehr heimatverbunden bin, muss ich sagen. Also hab ja auch immer noch hier mein Wohnsitz im selben Ort und behalte das auch alles, so wie es im Moment aussieht, so wie mein Gefühl das sagt. Aber wir konnten ja schon viel lernen jetzt von dir. Ich muss auch noch mal zu den Kosten kommen, weil ich stelle mir ja gerade so meinen Plan dann im Kopf zusammen, wie ich das machen würde. Deine Reiseversicherung hat also auch die Blutuntersuchung. Wir müssen ja alle 4 Wochen zur Blutuntersuchung und gucken, ob alles so, ich sag mal, gerade läuft. Besonders Leberwerte, Schilddrüse und zum Beispiel CK und so weiter und so fort. Machst du das immer noch alle 4 Wochen und wer zahlt das? Das wäre meine Frage.
Ja, also in Deutschland mache ich das auch nur alle 4 Monate, immer zu den CTs. Oh. Mhm. Ja, weil da brauche ich ja meine Nierenwerte und so. Und dann wird halt ein großes Blutbild gemacht. Die Tumormarker werden mittlerweile auch nicht mehr jedes Mal gemacht. Das sehen die auch mittlerweile ganz locker. Die haben gesagt, das Bild sagt uns mehr als der Blutwert, der Tumormarker. Aber ich war jetzt tatsächlich nur einmal zum großen Blutbild, muss ich gestehen.
Hier kannst du alles gestehen. Das ist der seriöse Podcast. Du kannst alles gestehen.
Und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, also das wurde auch bezahlt, aber ich war halt nicht 12-mal zum Blut abnehmen. Nein.
Okay. War das in der Anfangszeit, also als du in so jungen Krebsjahren warst wie ich, war das am Anfang immer, also war das so bei dir, das ist auch monatlich oder hast du von Anfang an diesen 4-Monats-Abstand gehabt?
Nee, da bin ich zu meinem Hausarzt zwei, dreimal beim Hausarzt gewesen und in der Uniklinik wurde dann halt, ich war natürlich jahrelang, musste ich alle 3 Monate zum CT. Ja. Das hat sich ja im Laufe der Jahre erst ein bisschen, dass sich das auseinanderzieht mit 4 Monaten jetzt. Und dann in der Uniklinik wurde dann alle 3 Monate das große Blutbild mit den Tumormarkern gemacht. Okay. Aber natürlich Nieren- und Leberwerte, das habe ich alle 4 Wochen gecheckt oder checken lassen. Ja.
Und ab wann hat das aufgehört? Also wann hast du praktisch aufgehört, diese monatliche Kontrolle zu machen des Blutbildes? Also der Leberwerte ist da so nach 5 Jahren, man sagt ja immer so ab 5 Jahre, ist für viele so eine magische Zahl. Oder ab wann hat das bei dir angefangen, weniger zu werden?
Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube so nach 3, 4 Jahren. Du weißt ja, wir Krebspatienten lieben keine Nadeln und jede Nadel ist ein Feind. Ja. Und die Werte waren immer stabil und ich habe gesagt, muss das sein? Und dann wurde auch gesagt, ja komm, können wir ein bisschen in die Länge ziehen, die Abstände. Ja. Ich glaube, so nach 3, 4 Jahren habe ich das selber gefragt, ob wir das mal alles verändern können, auch die CTs. Weil ich war dann bei einer Menge von 54 CTs und ich glaube 30 Kopf-MRTs. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch nicht das Allerdollste, die Strahlenbelastung, ne?
Ja, das stimmt. Also ich fange jetzt auch an, mir da Gedanken zu machen, also was die Strahlung betrifft. Und da bin ich selbst, also natürlich drauf gekommen, weil ich Studien gelesen habe über Darmkrebs und Strahlung und. Aber auch selbst mein Radiologenteam kam auf mich zu und haben gesagt, ja, also bist jetzt ja von 39 bis 43 jetzt irgendwie dauerhaft unter Bestrahlung alle 3 Monate. Wir gehen auch auf 4, das haben sie jetzt bei mir auch vor und wollen versuchen, ein bisschen die Strahlung zu reduzieren, weil sie jetzt anfangen, bei mir an Zukunft zu denken, ne? Also sehr gut. Sie denken doch, ja, das geht gut und wenn das jetzt noch ein paar Jährchen gut geht, dann wollen sie natürlich nicht dauerhaft alle 3 Monate die volle Bestrahlung geben. Noch eine Frage vielleicht, fällt mir gerade ein. Du kommunizierst mit den Ärzten dort auf Englisch und das funktioniert auch alles super. Also die sind alle vom Fach und auch empathisch oder würdest du, oder also, vermisst du deine Ärzte in Deutschland schon?
Ach, ich musste eh wechseln jetzt. Mein Onkologe ist in Ruhestand gegangen, kurz vor der Abreise. Von daher musste ich eh meinen Arzt wechseln. Und ich sage immer, mir ist wichtiger, dass ein Arzt fachlich gut ist. Natürlich soll der auch empathisch sein und meine Fragen beantworten, ganz, ganz klar. Aber ich habe hier einen sogenannten Hausarzt, der auch immer alle Überweisungen schreibt. Super nett, super empathisch. Die bei der Radiologie, in der Radiologie, die müssen mich immer 2-mal stechen, bevor der Zugang sitzt fürs Kontrastmittel und entschuldigen sich dann total oft. Und sehr nette Ärzte und mit dem Englischen, ja, so viel muss ich ja da nicht kommunizieren. Ich habe meinen Bruder gerne im Schlepptau, weil der natürlich perfekt ist im Englischen. Ich habe meine übersetzten Befunde mit. Das war bis jetzt keine Problematik eigentlich.
Ja, wenn du eh alle 4 Monate dann nur gehst, dann kann dein Bruder ja auch mal mitkommen. Das ist ja nicht so, dass er dann jede Woche mal mit muss, ne? Sondern
Nein.
Ja, das sind ja Termine, die kriegt er schon hin. Ja, eigentlich hast du alle meine Fragen beantwortet, Melanie. Also wie gesagt, ich habe große Lust. Ich muss mich nur noch trauen oder diese FOMO wegzukriegen, dass ich hier was verpasse, sondern einfach mal weggehen. Hast du sonst irgendwas, was du dir vielleicht notiert hast, was du loswerden wolltest oder was fehlt? Was habe ich nicht gefragt?
Eigentlich haben wir alle meine Stichworte besprochen, würde ich sagen. Also ich kann nur Mut machen, seid mutig, macht, wozu ihr Lust habt, vor allen Dingen kranke Menschen, krebskranke Menschen. Man lebt nur einmal im Jetzt und Hier und es ist gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt. Und überall gibt es Ärzte, es sei denn, du fliegst nach weiß ich nicht wo. Das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man die Termine oder diese Reisen so setzt zwischen diesen Staging-Terminen, dass man auch sicher ist, so dass der letzte Befund war in Ordnung und dann die Reise plant und um sich einfach sicher zu fühlen. Das war mir auch so wichtig. Hm. Ne? Dass, ja, das, wenn ich das Land verlasse, möchte ich sicher sein, dass alles gut ist.
Das kennt, glaube ich, fast jeder von uns Krebsis. Also dieses Gefühl, wenn ein CT gut bestanden ist oder ein Kopf-MRT, dann ist erstmal große Freude angesagt und man fühlt sich irgendwie schwerelos. Das sieht 2 Wochen vor dem nächsten CT dann wieder anders aus.
Da, oh ja.
Kommt wieder das Gegenteil. Aber ich denke auch, frisches Staging und dann los. So würde ich meine Reise auch planen, denke ich. Also das, genau, dass man mit diesem erfüllten Gefühl dann startet, ne?
Ja, absolut. Also das hat mir Sicherheit gegeben, auch wenn da diese kleine Sache mit dem Milchglasherd kleiner Schocker war, sag ich mal. Aber dann im Nachhinein ist alles gut. Und ich sitze hier in Australien, es ist wunderschön hier an der Gold Coast und hoffe, dass die Zeit jetzt ganz langsam vergeht, die letzten Wochen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wünsche dir erstmal viel, viel Spaß und auf jeden Fall auch Gesundheit für die letzten 3 Monate in Australien. Natürlich auch darüber hinaus in Deutschland, wenn wir uns wiedersehen, Melanie. Aber dass du da in den letzten 3 Monaten auch besonders deinen Sohn in seinem Schuljahr, was er dann ja beendet, dass er da nicht abreisen muss oder ihr nicht abreisen müsst. Vielen Dank für das Interview, Melanie.
Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, du hast einigen Lust aus Reisen gemacht. Ich glaube, das ist eine Reisemotivationsfolge geworden.
Ja, hoffentlich.
Vielen Dank, Melanie.
Danke, Nils. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.